Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Matthäus im 17. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, und gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Auch der Predigttext nimmt uns mit hinein in solch einen wunderbaren Moment, der aber eine erschreckende Realität hat. Wir hören ganz aus dem Ende der Bibel, aus der Johannes-Offenbarung, aus dem ersten Kapitel, Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Und ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Fürchte dich nicht. Das ist kein Satz für ruhige Zeiten. Er wird nicht gesagt, wenn alles gut ist. Er wird gesagt, wenn jemand am Boden liegt. Johannes liegt am Boden. Und dann eine Hand auf der Schulter. Nur eine Hand. Seine Hand. Und seine Stimme, die sagt, fürchte dich nicht. Johannes liegt nicht nur für sich dort vor dem verherrlichten Jesus Christus. Er liegt dort für viele. Für alle, die glauben und trotzdem schon mal an den Punkt gekommen sind, an dem die eigene Kraft nicht mehr ausgereicht hat. Als es Jesus war, der neue Kraft, neue Perspektive, neuen Mut geschenkt hat. Johannes liegt dort auf Patmos vor Christus, der ihm erschienen ist, für alle, die Jesus folgen und dabei schon mal eine Erfahrung gemacht haben, wie sehr diese Nachfolge uns wirklich auch an Grenzen bringen kann. Die Offenbarung zeigt uns keinen überlegenen Glaubenshelden. Sie zeigt uns einen Bruder, einen bedrängten Bruder, der fällt und gehalten wird. Und genau von dort aus weitet sich der Blick. Einseitig sind wir Christen nicht. Ganz unterschiedlich ist das, was uns jeweils als Mensch herausfordert, ganz verschieden das, wo wir erleben. Diese Stärke, dieses Charisma hat mir Gott geschenkt, hat mir Gott gegeben. Die Kirche ist vielfältig, die Gemeinde Jesu, seit ihren Anfängen. Auch wir heute Morgen auf Kanaan. Einseitig sind wir Christen nicht. Die Kirche ist vielfältig, seit ihren Anfängen. Und jeder von uns steht eben vor anderen Herausforderungen und manchmal auch anderen Bedrängnissen. Wie ist es bei dir? Manche kommen heute mit einem wachen, erwartungsvollen Glauben. Andere bringen auch Müdigkeit mit. Manche ein Herz voller Dankbarkeit, bestimmt aber auch welche mit Zweifel, Anfechtungen im Herzen. Vielleicht fühlen sich manche auch kraftlos und hoffen auf eine Stärkung hier bei Jesus, hier unter uns. Manche tragen eine tiefe Liebe zu Christus im Herzen und zugleich auch Fragen, die sie kaum wagen auszusprechen. Sünden, Gedanken und Worte, die sie beschämen. Gerade wenn man ganz entschlossen sein Leben mit Gott führt oder wie ihr, in einem verbindlichen geistlichen Leben, in einer Kommunität, im engagierten Christsein, im Glauben lebt, kennen viele diese Spannung. Man lebt aus der Hingabe und spürt doch auch seine Grenzen. Man glaubt und erlebt trotzdem sowas wie Leere. Man folgt Christus und merkt, dass man sich selbst dabei manchmal verliert, kaum noch spürt. Wo bin ich eigentlich in meinem Leben angekommen? Die Bibeltexte dieses Sonntags verschweigen diese Spannung nicht. Im Gegenteil, sie führen uns ja mitten hinein. Der Seher Johannes schreibt im Buch der Offenbarung, ich, Johannes, euer Bruder, der mit euch Anteil hat an der Bedrängnis. Ich finde schon, dieser Satz ist bemerkenswert. Er stellt sich nicht über die anderen. Was habe ich für eine großartige Sache erlebt? Er spricht nicht von sich als der besonders Fromme, der geistlich Überlegene mit einzigartigen Erfahrungen. Er nennt sich Bruder, einer, der mitleidet, einer, der mittendrin steht, so wie wir heute noch. Bei ihm hat diese Bedrängnis auch eine ganz konkrete, äußerliche, schmerzliche Form. Er ist verbannt worden, er lebt isoliert, abgeschnitten von der Gemeinschaft. Genau dort, nicht im Tempel, nicht in der festlichen Versammlung, nicht im Hochglanz eines prächtigen Glaubenslebens, begegnet ihm Christus. Das ist die erste leise, aber doch starke Botschaft dieses Textes. Christus zeigt sich nicht nur dort, wo alles geordnet, klar, fromm ist. Er zeigt sich auch dort, wo Menschen an Grenzen kommen, unter welchen Umständen auch immer. Johannes sieht den Menschensohn, den auferstandenen Christus in einer überwältigenden Gestalt. Worte wie Feuer, Glanz und Macht versuchen zu beschreiben, was eigentlich kaum zu fassen ist. Jesus ist der göttliche Herr, der Sohn des Vaters. Weiß ich, ob ihr manchmal kennt, gibt es diese KI-erzeugten Christusbilder, die ihn in so einer, wie diese Vision ist, so zeigen. Und mir ist das immer so ein bisschen fremd und fällt mir schwer. Ich mag meinen Jesus so, wie wir ihn in unseren Kirchen haben. Aber es ist auch ein biblisches Zeugnis, diese Erscheinung. Diese Feuerflammen, Gold. Er ist der göttliche Herr, der Sohn des Vaters. Gott von Gott. Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott, heißt er in diesem alten Glaubensbekenntnis der Kirche. Und Johannes reagiert wie, glaube ich, viele von uns reagieren würden, wenn wir das erleben würden, was er erlebt, wenn wir die Größe, die Herrlichkeit, diese Schönheit, die Liebe und Allmacht des Herrn, der gegenüberstehen würden. Johannes beschreibt es so, als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Also keine fromme Pose, kein Niederknien, kein Niederwerfen mit Andacht. Es ist ein Zusammenbruch. Ein solch absolutes Niedergehen vor dem, der alles, aber auch wirklich alles in seinen Händen hält. Wie tot hinfallen. Das ist im Grunde die absolute Überforderung. Ein abgrundtiefes Erschrecken, also ein echter Zusammenbruch. Ich kann nicht mehr stehen. Es hat mir die Beine weggezogen. Ich bin am Ende, an meinem Ende und am Beginn von allem, was jetzt folgt. Und der Herr, er sagt in dieser Begegnung ja nicht, reiß dich zusammen. Das musst du aushalten können. Kennen wir solche Sätze. Was geschieht? Nein, er legt seine rechte Hand auf Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Berührung, da geschieht eine Geste der Ermutigung. Nähe, da wird Wärme spürbar in der Kälte dieser Leblosigkeit. Aufrichtung, da geschieht Auferstehung durch den, der als Auferstandener neue Lebendigkeit schenkt. Christus richtet den Menschen auf, bevor er ihn sendet. Er spricht Trost, er stellt Beziehung her, bevor er Verantwortung überträgt. Das ist keine Nebensache, glaube ich. Das ist ja das Herz der frohen Botschaft. Denn Gott weiß um sein Geschöpf. Er weiß, ein Mensch, der nicht aufgerichtet ist, droht hart mit sich und anderen zu werden. Ein Mensch, der nicht getröstet ist, kann verbittern in seiner Verantwortung für andere. Ein Mensch, der sich nicht gehalten weiß, versucht, sich selbst zu halten und droht dabei, sich selbst und andere auf diese Weise zu überfordern. Johannes sieht Jesus mit diesen 7 Leuchtern, den 7 Gemeinden, hören wir dann in der Johannes-Offenbarung. Und dazu gehören auch dann die 7 Sterne, die er in seiner Hand hält. 7 Gemeinden von Menschen, von Christen, die ganz unterschiedlich sind. Wir hören ja diese Ortschaften zumindest hier anklingen. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. 7 Gemeinden, die in der Johannes-Offenbarung wie 7 unterschiedliche Erfahrungsräume von Glauben sind. 7 verschiedene Weisen, die den Glauben tragen, aber eben auch bedrängen. Das sind in Ephesus die Erschöpften, die trotz allem treu geblieben sind, aber auch ermüdet in ihrer Liebe. Da sind in Smyrna die Bedrängten, die durchhalten, die spüren, ich tue doch alles, aber es bleibt schwer. Die Umstände machen es nicht gerade leicht in Smyrna. Da sind in Pergamon, auch in Thyatira, Glaubende, die innerlich zerrissen sind. Das sind Spannungen zwischen dem, was sie glauben und wie sie leben. Da sind die in Sardes, die funktionieren, die das tun, was sie sollen. Aber innerlich fühlt es sich immer leerer an. Und da ruft Christus auf, Wach auf, werde lebendig, beginne wieder neu, wieder zu fühlen, zu spüren, wofür du funktionieren willst, wofür du lebst. Da sind die in Philadelphia, die Kleinen mit wenig Einfluss, aber ganz viel Treue und Hingabe. Da sind die in Laodicea, die Satten. Sie brauchen eigentlich nichts mehr. Wir haben alles. Wozu dann noch Christus und sein Evangelium? Und da ist doch auch diese Sehnsucht des Herrn, wieder ihre Liebe zu werden, ihre Freude, der Grund und das Ziel von allem, was sie glauben und wofür sie ihr so toll leben, die in Laodicea. Vielleicht ist es so, dass wir heute hier sitzen und jede und jeder von uns bringt eine andere innere Landschaft mit, vielleicht auch eine von diesen, kennt vielleicht innerlich sogar einen dieser Erfahrungsräume, wie in den sieben Gemeinden der Offenbarung. Und ist irgendwie auch vielleicht in einer dieser Gemeinden sozusagen beheimatet. Vielleicht auch noch in einer anderen. Manche von uns sind treu schon lange, haben lange durchgehalten, viel getragen, viel Verantwortung übernommen und merken, die Liebe ist nicht weg, aber sie ist irgendwie müde geworden, so kraftlos. Andere sind unter Druck von außen, von Erwartungen, von Umständen, die sie sich nicht ausgesucht haben. Und sie fragen sich leise, wie lange halte ich das noch durch? Wieder andere kennen dieses Gefühl der Zerrissenheit zwischen dem, was sie glauben, und dem, was sie leben. Zwischen dem, was richtig wäre, und dem, was eben gerade so möglich ist, scheinbar. Es gibt Menschen, die funktionieren verlässlich, korrekt, anerkannt. Und doch ist da diese innere Leere, die niemand sieht. Und es gibt die Stillen, die Kleinen, die wenig Kraft haben und sich fragen, ob ihr Weg überhaupt zählt. Vielleicht gibt es auch das Gefühl, haben wir ja auch gehört, dann diese Gemeinde, eigentlich fehlt mir nichts, ich komme zurecht, ich brauche eigentlich gerade niemanden. Und doch ist da irgendwo der Wunsch, wieder diese Sehnsucht nach Gott zu spüren. Also erstmal zu dieser Sehnsucht wieder zu kommen. Diese Sehnsucht wieder neu zu Jesus zu finden. Manchmal ist ja auch alles so gut, wie es eigentlich ist. Und dann gibt es doch diese Sehnsucht nach der Sehnsucht. Gibt's. Die Offenbarung kennt all diese Zustände. Die sind also auch nicht neu. Sie nennt sie nicht Sündenregister und die sind dann für ein für alle mal ausgemerzt und damit leben wir. Sie nennt sie Gemeinden. Die Offenbarung sagt, das sind die Gemeinden. Und sicher sind sie das auch gewesen und es gibt sie doch noch heute unter uns. Und zu jeder dieser Gemeinden spricht Christus mich nicht mit denselben Worten, nicht mit derselben Schärfe, werden nicht alle sozusagen eingenordet, aber immer mit Er spricht immer mit derselben Nähe zu ihnen. Bevor er etwas fordert, nennt er ihren Namen. Ja. Bevor er ruft, sieht er hin. Was ist dort? Bevor er sendet, stellt er eine Beziehung her. Darum beginnt Jesus auch bei Johannes. Nicht mit du sollst, reiß dich zusammen, sondern mit fürchte dich nicht. Das ist der entscheidende Moment im Glauben. Nicht, was wird jetzt aus mir, wo komme ich denn davor, sondern die entscheidende Frage, die der Glaube stellt und deren Antwort er dann ja auch erfährt, ist, wer ist bei mir? Oder besser noch, wer ist es, der bei mir ist? Denn die Antwort darauf, das wird ja bei Johannes auf Patmos deutlich, sogar sichtbar, ist der, der uns alle kennt, und in seinen Händen hält. Die Sendung, der Auftrag des Johannes und seine Berührung durch Jesus gehen miteinander her. Nur, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn Jesus diese Sendung, diesen Auftrag an Johannes gibt? Was kann die Berührung durch Jesus bei uns auslösen? Womit beauftragt Jesus dich, vielleicht auch gerade dann, wenn du selbst keine Leitungsaufgabe hast, keine Missionarin bist oder gar in der Gemeinde predigst? Was kann das berührt werden, das aufgerichtet werden durch Jesus für dich bedeuten? Ich glaube, Ein Problem ist hierbei, dass wir oft denken, Sendung, Auftrag und Dienst, das hat etwas mit unserer Funktion zu tun oder eben mit unserem Funktionieren. Wie funktionieren wir besonders gut? Unsere Sendung als Christinnen und Christen in der Welt ist die von bußfertigen Menschen, die ihre eigenen Grenzen anerkennen wollen, die sich von Christus immer wieder neu auf den Weg zurückrufen lassen, der uns in die Demut, in unsere, auch einen Blick für unsere eigene Fehlerhaftigkeit führt, in die Liebe zu Gott, zum Nächsten mit seinen Fehlern und zu sich selbst als doch geliebtes Kind Gottes. Dorthin ruft uns Christus. Es ist also eine ehrliche Lebenshaltung, diese bußfertige Lebenshaltung, eine ehrliche. Christus sendet uns also nicht, weil wir besonders leistungsfähig sind, gut funktionieren oder irgendwie stark sind, sondern weil wir bei ihm sind, in seiner Nähe und uns von ihm immer wieder neu berühren lassen als die, die bedrängt sind und manchmal sogar müde, einsam, fehlerhaft oder ausgelaugt sind oder sogar wie Johannes auch mal wie tot sind. Die Sendung durch Christus besteht oft nicht darin, immer weiterzugehen, alles noch optimaler zu machen, sondern da zu bleiben, wo Christus uns nahe sein kann, wo ich Christus nahe sein kann, wie Johannes in der Verbannung. Nicht, ich halte durch, weil ich muss, sondern ich bleibe, weil ich gehalten bin. Wir haben vorhin von dieser ersten Christusbegegnung gehört, die so ähnlich ist, diese Verklärung aus dem Matthäusevangelium. Auf dem Berg der Verklärung sagt Gott über Jesus, der im Lichtglanz verklärt ist, dies ist mein geliebter Sohn. Er sagt nicht über Jesus, dies ist mein Sohn, pass auf, der wird alles verändern, sondern dies ist mein geliebter Sohn. Und was folgt? Kein Dauerlicht. Dieser Moment ist da, aber er ist flüchtig. Dieser Ausnahmezustand führt die Jünger ja dann den Weg hinab, vom Berg hinab, in den Alltag, in die Not, in die Unvollkommenheit. Aber die Jünger gehen anders hinab, als sie hinaufgegangen sind. Warum? Weil sie wissen, wer Jesus ist und wer sie bei ihm sind. Wir werden nun diese neue Situation nach der Begegnung mit Christus, nach der Berührung durch ihn spürbar. Ich denke in dem, was wir Erlösung, was wir Befreiung nennen. Durch innere Entlastung von dem, was das Leben einschränken, belasten und schließlich doch wirklich zerstören will. Die Sünde, das, was auf Menschen, auf Orten, auf Zeiten lastet, und sein Gift weiter fließen lässt, bis Christus die Schlüssel der Hölle und des Todes betätigt und den Himmel auftut, Freiheit und ewiges Leben schenkt. Beziehung mit Christus heißt, er kennt mich, er sieht mich, er versteht mich und er will mich frei machen von dem, was auf mir lastet. Beziehung mit Christus heißt, ich muss mich nicht ständig beweisen. Ich darf müde sein, ohne meinen Glauben zu verlieren. Ich darf auch Fragen haben, ohne Gott zu verlieren. Ich darf Verantwortung tragen, ohne mich selbst tragen zu müssen. Oder ganz schlicht, ich bin nicht allein mit dem, was mir aufgetragen ist. Das ist der Ort, aus dem Sendung wächst, unser Auftrag. Viele von uns haben gelernt, stark zu sein im Glauben, durchzuhalten, auch in Zeiten geistlicher Trockenheit und Leere, verbindlich zu leben. Ob als Bruder oder Schwester auf Kanaan oder als engagierte Christin in einer anderen Kommunität, engagierter Christ dort, wo wir leben, wir sind bereit, Verantwortung zu tragen und uns mit einzubringen. Ja, und auch Zeugnis für Jesus Christus zu geben, das ist kostbar. Diese Begegnung von Johannes auf der Insel, diese Begegnung von Johannes, unserem bedrängten Bruder, der wie tot vor dem Lebendigen liegt, dem auferstandenen Christus. Diese Begegnung macht deutlich, Christus will uns nicht nur engagiert, sondern lebendig. Nicht nur treu, sondern aufrecht, aufgerichtet aus dem Staub unserer Niedrigkeit. Es gibt Formen geistlicher Hingabe, die leise auch in Selbstüberforderung kippen können. Man meint, immer verfügbar sein zu müssen, immer innerlich gesammelt sein zu müssen, immer liebevoll, immer glaubensstark und merkt kaum, wie das eigene Herz müde wird und der Glaube alles andere als wirklich voller Leben, echtem Leben ist. Christus begegnet Johannes nicht mit dem Anspruch, du musst jetzt mehr glauben, du musst besser werden als Christ, als Mensch oder wir, als Frau, als Mann. Der Allherrscher begegnet dem Bedrängten nicht mit seiner Forderung, sondern einer Zusage, die man spürt. Es ist seine Hand, die durchbohrte, die spürbar auffliegt, warm und lebendig, voller Liebe. Und da sind diese Worte, die ihm sagen, ich bin da. Ich kann Tod und Hölle aus deinem Leben aussperren. Ich schenke dir Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe. Das ist ja wirklich nichts Abstraktes, so sehr kirchlich das vielleicht und vertraut klingt. Das ist ja Biografie, echte Leidens- und Lebenserfahrung, echte Lebens- und Leidensgeschichte. Christus sagt also, ich kenne den Tod, ich kenne das Verstummen, ich kenne diese absolute Grenze. Gerade deshalb kann er aufrichten als auferstandener Sohn Gottes. Ich glaube, hier berühren sich diese Offenbarung und unser Evangelium. Matthäus hat uns aufgeschrieben, was wir vorhin gehört haben, von der Verklärung Jesu vom Licht, von der Stimme aus der Wolke, dies ist mein lieber Sohn. Die Jünger fallen ja auch dort zu Boden, aus Furcht. Und auch dort gilt, Jesus richtet sie auf. Die Stimme aus dem Himmel sagt nicht nur, wer Jesus ist, sie sagt indirekt auch, wie Gott ist, wie der Vater ist, einer, der sieht, einer, der würdigt, einer, der liebt. Die Stimme vom Himmel sagt nicht, das hast du gut gemacht, du wirst alles verändern. Sie sagt, du gehörst zu mir. Und darin liegt eine leise, aber ungeheuer starke Botschaft für uns. Denn was bei Jesus in seiner Verklärung geschieht, das bleibt nicht bei ihm stehen, das bleibt nicht ohne Wirkung für uns, die wir durch die Taufe und unseren Glauben Anteil an seinem Tod und seiner Auferstehung in unserer ganz persönlichen Existenz haben. Das Wort aus der Wolke bei der Verklärung auf dem Berg ist wie ein Fenster, das sich öffnet, auch für uns als die, die zu Jesus gehören und eben auf sein Wort hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Du bist mein geliebtes Kind durch den Sohn, haben auch wir Anteil an der Sohnschaft, an der Kindschaft bekommen, die Israel zu eigen ist. Durch den Sohn, durch Jesus, haben auch wir Anteil an der Kindschaft bekommen. Wir sind zu Kindern Gottes geworden durch das Hören auf das Wort des Evangeliums, durch den Glauben an den Herrn Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Nicht, weil dein Leben makellos wäre, nicht, weil du alles im Griff hättest, nicht, weil du immer stark im Glauben, freundlich und hilfsbereit bist, sondern einfach, weil er dich als sein Kind liebt und du bereit bist, auch als sein Kind zu leben. Wer Christus folgt, lebt wie ein liebendes Kind, das geliebt ist und Liebe gibt, durch Hingabe, auch durch Verzicht, durch ein Leben der Gemeinschaft und der Verpflichtung. Christus will, dass Menschen in ihrer Würde aufgerichtet leben, auch mit ihren Brüchen und den Zweifeln und den Grenzen und all dem, was wir erfahren. Vielleicht ist das heute die leise Einladung an uns. Nicht alles wegdrücken, was müde macht. Auch nicht jeden Schmerz zu überhöhen als Zeichen der Vollkommenheit. Nicht jeden Zweifel einfach sofort zu beheben. Sondern sich wirklich von Christus berühren zu lassen, an diesen Punkten. Sich berühren zu lassen als die, die bedrängt sind, die sich manchmal einsam und unverstanden fühlen, wie vielleicht auch Johannes. Oder sogar dort, wo wir innerlich sagen, ich kann eigentlich schon gar nicht mehr stehen. Innerlich bin ich schon wie tot zu Boden gegangen. Christus sagt, fürchte dich nicht, nicht als fromme Floskel, sondern als gelebte Nähe. Und aus dieser Nähe wächst dann ganz langsam neues Gehen, neuer Mut, neue Klarheit. Nicht, weil wir stärker werden, sondern weil wir gehalten sind. Und so endet die Epiphaniaszeit nicht mit einem grellen Licht, sondern mit einer Hand auf der Schulter. Und vielleicht ist das genau das Licht, das wir brauchen. Seine Hand. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.